Mein heutiger Interviewgast war vor ein paar Monaten in die Höhle der Löwen gewesen. Er hat in der Höhle einen Deal bekommen mit zwei Investoren. Er hat zwar ein bisschen mehr abgeben müssen, wie er wählen wollte, hat aber einen Deal bekommen. Im Nachgang von die Höhle der Löwen ist der Deal dann trotzdem nicht zustande gekommen. Er erzählt heute, warum dass es nicht zustande gekommen ist und wie der Prozess überhaupt aussieht, der nachher passiert. Mittlerweile hat er sich sogar zu einem guten Teil aus dem Unternehmen zurückgezogen. Er ist zwar noch ein bisschen beteiligt, aber eher im Hintergrund, respektive im Verwaltungsrat tätig und konzentriert sich wieder auf neue Sachen. Ich freue mich darum extrem auf das Gespräch. Mein heutiger Interviewgast ist der Mirko Fehr, Gründer von der Statement AG. Hallo und herzlich willkommen zum «Mach dein Ding» Podcast. Erfahre von anderen Menschen, die bereits ihr eigenes Ding gestartet haben, welche Erfahrungen sie auf ihrem Weg gemacht haben und lass dich von ihren Geschichten inspirieren und motivieren, um dein eigenes Ding zu machen. Mein Name ist Nico Vogt und ich wünsche dir viel Spass bei dieser Folge vom «Mach dein Ding» Podcast. Diese Podcast-Folge wird gesponsert von der Baluas. Bei der Baluas findest du alles rund ums Firmagründen. Sei das, wie man einen Businessplan erstellt, wie man die Mehrwertsteuer verrechnet, welche Rechtsform zu deinem Unternehmen passt. All diese Infos und viele weitere Kundenvorteile wie eine kostenlose Webseite findest du unter baluas.ch/firma-gründen. Und übrigens, sie übernehmen auch einen Teil von deinen Gründungskosten. Alles auf baluas.ch/firma-gründen. Hallo Mirko, hat das alles so gestimmt, was ich gesagt habe?
Ja, tipptopp. Also das war alles on point. Perfekt. Danke vielmals für die Einladung. Ich freue mich, dabei zu sein und heute mit dir darf ich meine Geschichte durchgehen, wie du schon erwähnt hast, was so nach Höhle der Löwen passiert ist, wie es dazu gekommen ist und wie es jetzt weitergeht. Ja?
Genau. Freue mich. Perfekt, ich freue mich auch sehr. Vielleicht kommen wir auch noch auf die Zeit vor die Höhle der Löwen. Mal schauen, ob wir alles in ein Gespräch reinpacken können. Ist ja relativ viel.
Mirko, das ist eine lange Story. Wir sind schon ein paar Startups gewesen und von dem her
genau.
Muss ich ein bisschen fokussieren. Genau.
Gut. Hey, ich glaube, die meisten Leute interessiert es vielleicht schon, was passiert eigentlich nach die Höhle der Löwen. Erzähl zuerst einmal, was macht Statement genau? Also was ist die Firma gewesen? Und vielleicht schnell einfach mal jetzt die ganze Geschichte vor Statement weglassen. Aber so, was ist Statement? Warum hast du Statement gegründet? Und wie bist du am Schluss in die Höhle der Löwen gekommen, um einfach ein bisschen Kontext zu haben, was auch nachher passiert ist?
Sicher, ja. Also das Ganze hat eigentlich angefangen, oder ein Punkt ist sicher, dass ich schon ziemlich lange mich mit dem Thema Startup beschäftige und immer mein Kindheitstraum war, etwas von der Idee umzusetzen, etwas Eigenes zu machen, mein eigener Chef zu sein, unabhängig zu sein, frei zu sein, was man sich so vorstellt als Gründer und Selbstständiger. Dann der zweite Punkt ist, dass ich dann etwa vor 5 Jahren so ein bisschen meine Ernährung umgestellt habe. Ich habe relativ viel Fitness gemacht, ich verbringe 5 bis 7 Mal gehe ich ins Gym in der Woche.
Das sieht man dir an. Also ich glaube, das machst du immer noch, oder?
Ja, ich bin immer noch voll dran. Es ist, wirklich eine pure Leidenschaft. Und was so mein Learning war aus den letzten Jahren, ist eigentlich, dass man auch seiner Leidenschaft nachgehen soll, quasi sein Why zu finden und auch da dann in die Selbstständigkeit zu transferieren. Und da hat sich dann bei mir so ergeben, ich habe viel Fitness gemacht. Im Fitness ist Protein ein grosses Thema. Protein ist so im Volksmund kommt aus Fisch, Fleisch, Milch, Produkt und so weiter und so fort. Und die haben alle immer eins gemeinsam. Sie sind tierischen Ursprungs. Und das hat mich irgendwann einmal ein bisschen beschäftigt, dass das ja irgendwie nicht kann sein, dass man so viel tierisches Eiweiß zu uns nehmen, ob es da nicht irgendwie Alternativen gibt. Dann habe ich mich mit dem Thema pflanzliche Ernährung, High-Protein-Ernährung auseinandergesetzt und bin dann drauf gekommen, hey, das Ganze geht ja auch anders. Wie es für mich eben stimmt, es geht immer noch um Tierwohl, es geht um Umwelt und das hat meines Erachtens noch viel Vorteil, wenn man das pflanzlich löst oder zu einem Großteil pflanzlich. Mhm. Und dann habe ich das daheim mal mit einem Experiment angefangen umzusetzen und in der eigenen Küche ist das recht easy gewesen, die Umstellung. Es hat gut geschmeckt, es hat eine riesen Vielfalt gegeben, es ist High Protein gewesen und es hat sich super gut auf meinen Körper ausgewirkt oder nur Vorteil gehabt irgendwie. Aber dadurch, dass ich viel unterwegs war, bin ich immer wieder auf einer Tankstelle, an einem Bahnhof, so einem Proteinshake von Chiefs oder von Emmy oder von einem Proteinpudding von diesen Marken gelandet und nichts Veganes hat es gegeben oder nichts Pflanzliches. Und dann habe ich gesagt, hey, das kann so nicht sein. Der Trend in den USA ist riesig, Vegan gehört man überall. Da muss ich eine eigene Marke machen. Und dann habe ich gesagt, hey, das ist das ist mein neues Baby, das finde ich geil, das löst mein Problem und das muss bestimmt auch das Problem von ganz vielen anderen Leuten lösen. Und so habe ich dann mich entschieden, eine pflanzliche Protein-, Getränke- und Snackmarke zu gründen.
Das ist ja, eben, du kommst aus dem Business, dem Fall, oder nicht aus dem Business, aber du bist viel im Fitness, du trainierst viel. Ich meine, das ist ja ein Haifischbecken. Es gibt ja da hunderte von Marken und jeder von denen hat irgendwann das Gefühl gehabt, ich mache es besser wie die anderen, ich habe bessere Rezeptur, einen besseren Geschmack, bessere Inhaltsstoffe, was auch immer. Warum hast du das Gefühl gehabt, ich schaffe das? Ich meine, es gibt ja auch schon bereits solche, die das vegan machen. Und du bist ja auch nicht der Erste und Einzige gewesen. Was hast du denn das Gefühl gehabt, was du besser kannst wie die?
Ja, es ist so ein bisschen ein schmaler Grat zwischen der Fitnesswelt und so der Alltagswelt. Ich nenne es heute so ein bisschen Convenience. Viele Fitnessbrands, wo es eben schon ganz viel Angebot gibt, auch Vegan, wie viele Brands machen, machen eine vegane Linie. Die schaffen es aber nicht so in die Kanäle rein, wo du die Produkte in einer hohen Verfügbarkeit eigentlich überkommst. Also viele Fitnessbrands passen einfach nicht in einen, let's say, GoPronto rein oder in einen Migros rein, weil sie einfach zu fokussiert sind auf die Fitness-Szene. Und es gibt so ein, zwei Brands, die das in der Schweiz ja relativ gut machen. Emmi Energy ist sicher eine, Nummer 1, oder mit Chiefs zusammen. Ich war recht inspiriert gewesen von der Marke Chiefs. Und ich denke, da gibt's eben doch, es gibt zwar ein, zwei grosse, aber sonst gibt's recht wenig in dem Bereich und vor allem haben die damals eben alle noch nicht im pflanzlichen Bereich gehabt. Und darum habe ich gedacht, das passt eben schon, weil ich habe ein Lifestyle, ein Fitness-Lifestyle-Brand sein, der so alltagstauglich ist, wie zum Beispiel Chiefs. Mhm. Chiefs siehst du auch nicht zu fest in den Gyms, in der Fitness-Szene, vielleicht jetzt wieder ein bisschen mehr, aber sie sind einfach breit. Und da musst du natürlich ein bisschen ein anderes Branding haben, eine andere Ansprache haben, dann hast du eine andere Zielgruppe. Du musst einfach schaffen, massentauglicher zu sein. Und dann haben wir uns auch einen Brand ausgesucht, der eben nicht in die Fitnessszene krass reinpasst, weil in der Fitnessszene ist das Thema vegan auch immer noch recht klein. In der breiten Masse ist das schon grösser. Und darum haben wir uns dann mit Statement an einem Namen und an einem Brand eigentlich gewidmet, wo wir glauben, eben die Tragkraft hat, um in der breiten Masse ihnen auch einen Anklang zu finden. Und das ist so die der Tipping Point war, wo ich auch reingehen mit der Brand und mit dem Produkt.
Okay, also wirklich eigentlich nicht in dem Fitness-Gym-Bereich rein, wo es jetzt wirklich, ich sage jetzt hauptsächlich um Muskelaufbau dann geht oder irgendwie, sondern wirklich in dem Alltag quasi, dass du in der Tankstelle neben der Kasse ebenfalls liest, dort, wo sonst Mars, Twix, Snickers und die Sachen alle liegen und dort dafür vegan bist, also eigentlich so die Schnittmenge genommen, gesagt, da fehlt noch vegan, das möchtest du machen.
Ja, und vor allem wichtig auch, also nicht nur mit einem Produkt, oder es gibt schon Brands, die vegan machen, es gibt einen veganen Riegel auf jeden Fall, aber wir wollen für das Snacking stehen, oder es ist, der vegane Trend ist der eine, aber der andere Trend ist, dass die Snackification, immer wieder kleine Snacks und Mahlzeiten flexibel zu dir zu nehmen, und da haben wir eine ganze Range eben auf einen Klappfüllen anbieten. Also wir haben vier Produktkategorien, sind wir gleichzeitig am Auffahren. Wir haben im Erfrischungsbereich ein Wasser, im Erfrischungsgetränkebereich ein Wasser gehabt, Proteinwasser. Im Shake-Bereich haben wir einen Protein-Shake gehabt, was ein bisschen mehr Nährstoffe, mehr Nährwert drin hat. Wir haben einen Riegel gehabt, so zum ein bisschen im Auto snacken, und wir haben sogar salzige Bites gehabt, wo ganz wieder einen anderen Konsummoment hat. Also da haben wir eigentlich die ganze Range von Anfang an schon angeboten, was ein weiteres Differenzierungsmerkmal eigentlich war und, glaube ich, ein riesen Vorteil und eine riesen Chance war für Statement da bei diesen Convenience und Stores und Supermärkten irgendwo Listungen überzukommen.
Jetzt hast du immer gesagt, ihr habt das K. Hat sich das verändert? Ist das heute anders? Oder warum sagst du K?
Nein, wir haben, das ist eine reine Formulierungssache von mir, wir haben das natürlich immer noch, wir sind die Kategorie immer noch am Auffahren. Wir haben angefangen mit dem Shake damals, August 2021 haben wir unsere erste Produktion gehabt vom Shake, weil an dem bin ich schon 3 Jahre dran gewesen, das ist quasi Königsklasse, weil du musst wie eine Milchalternative machen oder musst einen Proteinshake nachbauen. Und das Problem bei einem Proteinshake ist, gerade pflanzlich, dass Protein an sich nicht so cool und geil schmeckt. Mhm. Und da musst du natürlich in der Entwicklung berücksichtigen, dass du das nachher kannst umsetzen, dass du den Nachgeschmack kannst überdecken und das einfach eine Cremigkeit anbringst. Und da bin ich 3 Jahre dran gewesen und dann haben wir gesagt, jetzt fangen wir an mit dem Shake. Und die anderen Produkte sind dann nach und nach eigentlich gekommen, weil wir gemerkt haben, eben, wir müssen für Snacking stehen. Wir können nicht einfach einen Proteinshake haben, der eben klassisch so das das Proteinprodukt ist. Und zwar relativ hohe Mengen in der Schweiz abgesetzt werden. Aber der Innovationsgrad ist bei anderen Produkten, die wir nachher gebraucht haben, sicher grösser gewesen. Das Proteinwasser hat es noch gar nicht gegeben. Proteinbytes in salzigen, im salzigen Bereich hat es auch noch nicht gegeben. Und dort haben wir einfach gemerkt, wir haben bei anderen, in anderen Kategorien wirklich noch viel mehr Chancen. Und dann haben wir gesagt, wir machen jetzt einfach alles miteinander. Und um alles miteinander zu machen, haben wir gesagt, brauchen wir dann entsprechend wieder mehr Leute, die da uns da mithelfen, und haben uns da für ein Modell entschieden, wo wir mit Distributoren in den einzelnen Märkten dann angefangen haben zu arbeiten.
Okay, mega spannend. Also ich gerade jetzt, ich komme aus der Fitnessbranche und bin voll bei dir, so das ganze Salzige gibt es eigentlich fast nicht oder ist sehr unbekannt. Dort hast du eben ganz, ganz viele Riegel, die sind aber alle eigentlich eher auf süß ausgelegt. Was mich bei den allermeisten von diesen Nahrungsergänzungsmitteln, wie man es auch immer nennen will, stört, ist, sie sind zwar High Protein, aber gleichzeitig nach wie vor meistens auch High Sugar. Weil eben, du hast jetzt vorher selber gesagt, oder du musst auf der einen Seite anbringen, dass der Geschmack gut ist. Und durch das, dass der Nachgeschmack vom Proteinpulver oder vom Protein kannst verschwinden. Und meistens ist es dann einfach so, okay, ich habe zwar viel Protein drin, aber nebendran ist es jetzt nicht unbedingt so, dass es auch wenig Zucker drin hat und sonst hat es irgendwelche Süßungsmittel, die du vielleicht auch nicht drin willst haben. Wie bist du mit dem umgegangen? Also hast du einfach gesagt, schau, eigentlich ist es egal, was außerhalb vom Protein drin ist, hauptsächlich es hat mega viel Protein drin oder möglichst viel. Oder nein, es muss schon die gesamte Liste passen, wenn einer hinten drauf schaut. Weißt du, was ist so deine Herangehensweise das Ganze gewesen und wie siehst du das in dem Markt insgesamt?
Ja, ja, natürlich nebst dem High-Protein-Claim, wo du gerne möchtest anbringen, gerade bei uns, haben wir uns für das Thema Zucker natürlich auch entschieden, eine klare Linie zu fahren. Das ist immer möglich gewesen, was auch gut zu High-Protein passt, ist Low-Sugar. Low-Sugar heisst nicht No-Sugar, also wir haben immer mit natürlichem Zucker auch gearbeitet, weil finde ich, ein bisschen zu Unrecht wird das verteufelt. Muss das immer ein bisschen im Kontext vom ganzen Tag sehen, wie man sich sonst so ernährt. Wir haben jetzt zum Beispiel im Shake bewusst auch natürlichen Zucker hinzugefügt, einfach weil es am Geschmack und der Konsistenz dient. Schaffen aber immer in Kombination mit künstlichem Süßstoff, nämlich mit Sucralose, was absolut etwas Unbedenkliches ist, meines Erachtens nach. Was auch in vielen Süßgetränken letztlich drin ist, in Proteinpulver drin ist. Letztlich wird das vom Körper wie eine Aminosäure behandelt und ja, absolut unbedenklich, von dem her immer so in Kombination, sodass wir immer wirklich den Claim auch hatten, Low Sugar. Das eigentlich über alle Produkte hinweg. Also, dass wir wirklich immer gesagt haben, hey, das ist ein Markenkern, weil das ist den Leuten ganz wichtig. Wenn's High Protein, ja, das ist gesund, proteinreiche Ernährung, das passt, das will ich haben. Aber auf der anderen Seite auch, okay, aber es darf nicht zu viel Zucker haben. Also, immer orientiert am Kategorieprodukt auf tierischer Basis. Also, bei einem Proteinshake ist das gewesen, zwischen 8 bis 12 Gramm Zucker darf es drin haben, weil die haben Milchzucker drin. Mhm. Zum Beispiel ein Cheese oder ein Emmi, die haben zwar no added sugar, also kein natürlicher Zucker zugesetzt, aber von der Milch her hat es eine gewisse Form von Zucker schon drin. Und wir haben gesagt, wir möchten die immer unterbieten und gleichzeitig noch den Claim im besten Fall können fahren, low sugar. Und da haben wir eigentlich geschafft bei allen unseren Produkten, dass wir das können voll durchziehen können. Und ich glaube, das ist schon ein wichtiger Punkt in der heutigen Zeit.
Du hast gesagt, der Claim Low Sugar, dass ihr das könnt durchziehen. Was braucht es für das? Also weißt du, eben gerade in dem Nahrungsmittelbereich gibt es ja unglaublich viele Marketing-Sachen, die super tönen, die aber am Schluss überhaupt nichts sagen. Also was heisst Low Sugar? Gibt es da eine Richtlinie oder kann grundsätzlich jeder, der Low Sugar draufschreiben will, weil das Gefühl hat, ja, ich habe jetzt Low Sugar drin?
Nein, Low Sugar ist ein, wie High Protein, ist ein Health Claim, ein geschützter Begriff, den du nicht einfach so frei darfst verwenden. Beim Protein ist ja zum Beispiel, ich glaube, dass 20% von allen Kalorien müssen aus dem Protein kaufen, im Gesamtprodukt. Und bei Low Sugar ist es, glaube ich, so, dass wenn du in Gramm etwas hast, dann musst du, glaube ich, darfst maximal 2-2,5 Gramm Zucker pro 100 Gramm letztlich drin haben, dass Low Sugar darfst claimen. Bei einem Getränk ist es ein bisschen ein anderes Verhältnis, weil es auf Milliliter gerechnet ist. Aber das ist schon strikt ein Claim. Und wenn der nicht einhaltest, kommst du zum Beispiel in Österreich, Deutschland oder der EU kommst du gar nicht erst durch die Lebensmittelkontrollprüfung durch. In der Schweiz könntest du es rein theoretisch einfach mal draufschreiben, bis irgendeiner vom Lebensmittel, Inspektorat drauf kommt, dass dem nicht so ist, und dann kommst du entsprechende Nachricht über, dass das nicht mehr darfst und musst dann dein Packaging anpassen. Aber da musst du schon dich den Health Claims, die in der Schweiz und in der EU gelten, eigentlich, die musst du halten. Die sind auch ganz klar geregelt. Es gibt ein paar andere Begriffe, die ein bisschen mehr Grauzonen zulassen, aber bei High Protein und Low Sugar ist es wirklich ganz klar geregelt.
Okay. Gut, also du hast das gestartet, jetzt sind wir ein bisschen abgeschweift einfach ins Thema, was da überhaupt drin ist. Ich meine, der Grund, warum das ja viele mal anfangen mit einem Riegel und einem Produkt, ist eben, dass du eigentlich ein bisschen lean startest, dass du jetzt nicht gerade zu viel Kapital brauchst, weil die Entwicklung von jedem Produkt kostet ja wieder Geld. Vor allem, wenn du es dann eben sollst professionell herstellen, produzieren, irgendwie wahrscheinlich in einer gewissen Menge auch zur Verfügung stellen. Das heisst, du hast Kapital gebraucht. Und bist dann schlussendlich auch bei der Höhle der Löwen gelandet. Wie war jetzt der Weg von, du hast irgendwie 3 Jahre lang einen Proteinshake entwickelt, irgendwann war der vielleicht marktreif zu der Höhle der Löwen. Was ist dazwischen denen passiert und wie bist du überhaupt denn zu der Höhle der Löwen gekommen?
Ja, wie gesagt, haben wir im August 2021 mal den Shake lanciert. Mit der Shake-Lancierung haben wir eigentlich eine Firma gegründet, eine Aktiengesellschaft gegründet. Ich bin damals vor der Wahl gestanden, mache ich das allein, weil ursprünglich ist das Ziel gewesen. Ich habe immer bis jetzt alle meine Ventures solo gegründet, Solo-Entrepreneur gewesen. Und das hat nie wirklich funktioniert hinten raus. Also jetzt nie, ich habe nicht den Big Case bis jetzt können vorweisen, noch nicht, hoffentlich. Es hat immer gelangen zum Leben. Aber ich habe dann gedacht, okay, jetzt muss ich mal etwas anderes machen. Ich muss auch mal mit dem komplexe Haifischbäckchen Markt von Lebensmitteln muss ich mir mal wirklich Leute holen, die da eine Ahnung haben, die schon ein bisschen weiter sind wie ich. Und so habe ich mich dann für ein Firmenkonstrukt entschieden, mich an einen Inkubator anzuschliessen. Das war ein Inkubator vom ehemaligen Focus Water Gründer, Leif Langenschöld, und David Jecki, der damals von Rivella gekommen ist. Rivella hat damals Focus Water gerade übernommen gehabt.
Kannst du mal kurz noch sagen, für alle Leute, die jetzt zuhören, was ist ein Inkubator?
Ein Inkubator ist eigentlich, eins zu eins übersetzt, heisst, es ist ein Brutkasten für Startups. Das heisst, es sind Leute, die sich an Startups beteiligen oder die unterstützen, weil sie irgendwo Netzwerk haben, Erfahrung haben, Kapital zur Verfügung stellen und die Startups, die Ventures dann auf die Straße bringt, also auf, sagen wir, von einer Produktidee auf den Markt oder sie helfen zu skalieren in dieser Wachstumsphase. Und mir haben es eigentlich geholfen im Vertrieb, in der Produktentwicklung, weil sie haben in dem Brutkasten, in der Company, hat es auch eine Produktentwicklung drin gehabt. Das ist das Dr. Fontana Lab von Piero Fontana, wo mit seiner Frau eine eigene Produktentwicklung hat und auch eine eigene Fitnessbrand hat, Nutriathletics. Und auch eine Agentur ist dort noch dabei gewesen, die das ganze Branding verantwortet hat, wo Statement als Marke mit reingebracht hat. Also eigentlich habe ich das komplette Package in dem Inkubator bekommen, dass ich gesagt habe, hey, mal, das mache ich. Ich habe Leute gehabt, die gewusst haben, wie man eine Company baut. Der Leif von Focus Water, der hat das aufeskaliert, das können selber umsetzen. Der David von Rivella, der gewusst hat, wie macht man das auf ganz grosser Stufe, wie internationalisiert man auch so etwas, und dann Produktentwicklung und Marken. Und ich als Gründer, der vorne den Karren gezogen hat, das ist quasi Setting gewesen. Und so haben wir mal 100'000 Franken zusammengebracht, haben da mal eingezahlt, entsprechend unseren Shares, und haben dann mit den 100'000 mal angefangen zu arbeiten und den Shake produziert und haben ein bisschen Lohn bezogen und wir haben ein bisschen Marketing gemacht und halt die ganze Klaviatur, was man so spielt, wenn man mal anfängt. Man schiesst mal ins Blaue raus, aber fängt mal irgendwo an. Und dadurch, dass wir relativ viel können in-house abbilden können, über die Produktentwicklung immer in-house kamen, haben diese können mit unseren Industriepartnern neue Sachen bauen. Wir haben das Marketing, die ganze Agentur hat das können intern abbilden, da haben wir keine grossen externen Kosten gehabt. Und so sind wir dann nach und nach eigentlich vorwärts gekommen und haben dann erste Kunden auch können gewinnen. Wir sind mit dem Shake mal bei Aldi Hofer gewesen, rund 1000 Filialen in 4 Ländern zum Veganuary letztes Jahr. Wir hatten erste Testlistungen dann gehabt, in kleineren Kiosk, in kleineren Supermärkten und auch in Tankstellen, wo wir haben können unsere Erfahrungen sammeln, wie funktioniert das Produkt überhaupt oder eben auch nicht. Wir haben dann festgestellt, okay, wir haben unser Branding, wo wir zuerst rausgegangen sind, das hat noch nicht so ganz passt, ist noch nicht so ganz Zielgruppe näher gewesen, weil wir haben plötzlich festgestellt, unsere Zielgruppe sind nicht nur Veganer, sondern sind auch Vegetarier bzw. Flexitarier, was der grösste Teil eigentlich ist, also Leute, die aktiv neue pflanzliche Produkte suchen, aber auch nebst der Milch mal ein Stück pflanzliches Fleisch kaufen oder nebst dem Burger mal eine Milchalternative einkaufen, so die hybriden Kunden. Das sind vor allem Frauen. 60-80% von dieser grossen Zielgruppe sind alles Frauen. Und unser Branding ist völlig nicht auf eigentlich die Zielgruppen ausgerichtet gewesen. So, dass man im Januar 2023, eigentlich zu unserer ersten grossen Listung beim Aldi Hof, ein Rebranding auch noch durchgezogen haben. Über alle unsere Produkte. Und das dann nachher weitergemacht haben, so dass es wirklich passt hat, dass wir wirklich on point gewesen sind auf dieser Zielgruppe. Aber letztlich, dann irgendwann die 100.000, die wir mal eingezahlt haben, dann doch auch mal,
knapp wurde sie.
Ja, verbraucht sie. Genau. Und da ist so ein Punkt gewesen, wo du dann mal sagst, wow, so rückblickend, ja, du hast jetzt du hast kein Geld mehr, du musst aber weiterkommen, es läuft ja, es ist immer alles in Bewegung, aber die 100 sind jetzt weg, du musst, wenn wir selber nochmal nachschiessen, holen wir uns, machen wir ein Crowdfunding, suchen wir uns Investoren, was machen wir jetzt, weil wir müssen ja gleich auch leben davon leben und die Umsätze sind jetzt noch nicht so gewesen, dass du aus dem Cashflow alles kannst zahlen, wir sind da noch zu klein gewesen, wir haben irgendwie 150.000 Shakes dann mal verkauft gehabt.
Klingt aber gleich noch viel.
Ja, sind also shake-mäßig, ist wirklich einiges gegangen. Da sind irgendwie 4 Produktionen, die wir da können machen. Ist alles auch in der Schweiz gemacht. Und bei der Bina in Bischofszell. Also alle Produkte sind Swiss-made, außer da ist in Österreich. Und, aber das heißt, gleich immer Kapital angebunden. Du, wenn du musst auf, Mindestmengen produzieren, das sind zwischen 20 und 40.000 Stück pro Sorte einmal. Das bindet schon ein bisschen Kapital. Dann ist der Kampf gegen das MHD, das ist meistens 9 bis 12 Monate, also musst du die Produkte noch in dieser Zeit abverkaufen, sonst laufen sie ab und kannst sie nicht mehr verkaufen. Ist schon eine brutale Challenge und wie gesagt, ohne Geld ist es dann auch noch schwierig. Und dann haben wir natürlich auch angefangen Investoren zu suchen, selber über unser eigenes Netzwerk. Und mir ist der Gedanke nie ganz aus dem Kopf gegangen, die Geschichte mit dem Fernsehen, mit den Plattformen, die das Fernsehen heute eigentlich ermöglicht. Ich habe persönlich immer alle Sendungen geschaut, Hölle der Löwen Schweiz, Hölle der Löwen Deutschland, 2 Minuten, 2 Millionen in Österreich und auch Shark Tank aus den USA und UK. Und eigentlich habe ich gesagt, da muss ich unbedingt mal mitmachen. Also ich muss auch selber mal vor die Kamera die Erfahrung machen. Und es ist ja eigentlich gut, du kommst Geld über und auf der anderen Seite kommst du natürlich auch gewisse Marketing-PR-Leistungen über. Und dann habe ich mich mal angefangen mit dem Thema auseinanderzusetzen, habe mich in Österreich einmal beworben, für 2 Minuten 2 Millionen, weil ich privat auch in Österreich lebe. Und dann habe ich so versucht, eine Geschichte zu verkaufen, warum ich auf Österreich gegangen bin und warum ich das in Österreich groß machen will. Und da hat dann irgendwie der Sender nicht groß interessiert. Dann haben sie mich dort nicht genommen. Und dann bin ich mal ein Live-Casting auf Deutschland gefahren, zu Sony, zu Hölle der Löwen Deutschland. Und dann habe ich immer gedacht, ja, die Gründer, die dort pitchen, wie kann man dort, wenn man irgendwie einen Texthänger hat, wie kann das passieren? Oder wie, du bist ja vorbereitet, das darf ja nicht passieren. Und dann bin ich selber mal in diese Situation gekommen, dort am Livecasting, und es war alles eine relativ hektische Angelegenheit, einen Tag davor von dem Livecasting erfahren, bin auf München gefahren. Und tatsächlich ist es mir auch passiert, ich habe nicht mehr gewusst, was sagen, was der nächste Satz ist, was da in den 2-3 Minuten, wo du pitchen willst, musst raushauen. Und so habe ich dort den Pitch völlig verkackt in Deutschland, sodass ich dort auch nicht reingekommen bin, weil natürlich dort auch ganz viele Startups pitchen. Und in der Schweiz hat es dann aber, ist der Vibe viel besser gewesen. Ich konnte zu B3plus eine Einladung bekommen, aufgrund von meiner Bewerbung. Und dort hat es einfach super gewibt mit den Leuten auch. Es war super cooles Casting gewesen. Und dann bin ich in der Schweiz dann reingekommen und habe dann im März letztes Jahr dürfen ich wirklich in die Höhle reintreten und Statement und mich dafür präsentieren.
Super spannend. Du bist reingekommen. Ich sage jetzt, jeder, wo den Pitch nochmal schauen will, den findest du sicher irgendwo online, nehme ich an. Oder im Replay.
Ja, du kannst auf oneplus.ch kannst mit einem Gratiskonto immer noch streamen.
Gut, also dort mal schauen. Da müssen wir jetzt nicht zu viel Zeit über den eigentlichen Pitch verlieren. Du hast einen Deal bekommen. Du hast eigentlich wählen, sag mal schnell, was du gesucht hast, so auch von der Bewertung her, und was das dann in den Löwen überkommen hast und welche Löwen investiert haben.
Ja. Genau, also reingegangen bin ich mit Dann haben wir eine Forderung 200'000, da haben wir gebraucht für den nächsten Schritt, Proof of Concept, und wir sind bereit, 10% abzugeben, also 2 Millionen Bewertung Post-Money haben wir aufgerufen, was schon eher sportlich natürlich war. Aber ja, da musst du mal irgendwo anfangen, du weißt, sie handeln eh, von dem her. Wir haben es auch für, wir haben es natürlich dann für weniger gemacht, aber wir haben dort ein bisschen Schwellen auch definiert. So bin ich mal reingegangen und rausgelaufen bin ich mit 200'000 Franken für 15% und ein paar Bedingungen. Es ist ja nicht so, dass du das einfach so überkommst, sondern es ist meistens noch ein paar Bedingungen geknüpft. Und es war eine super coole Erfahrung gewesen, dort rein dürfen, wirklich die ganzen Fragen und alle beantworten. Es geht ja relativ lang. Du siehst im Fernsehen nur einen 20-minütigen Zusammenschnitt. Ich bin relativ lang drin gewesen. Ich sage auch mal, es war etwa eine Stunde gewesen. Also ich glaube, die Redaktion hat gesagt, du hast echt lang gehabt. Aber sie sind auch wirklich viel Fragen, viel gute Fragen. Es ist extrem spannend, wie sie die auch wirklich messerscharf auseinandernehmen und was für Fragen stellen. Sie sind wirklich sehr, sehr gut, sehr präzise. Und rausgelaufen bin ich dann mit eben den 200'000 für 15% vom Dr. Felix Bertram, der neue Löwe, der Dermatologe von SkinMed, der auch eine eigene vegane Kosmetiklinie hat. Das hat sehr gut gepasst, weil er auch inhaltlich hat etwas können beitragen zum Produkt, wie Protein und Haut, Nägel, Haar, da hat sehr viel miteinander zu tun. Und Lukas Speiser von Amorana, der natürlich E-Commerce viel Erfahrung hat und selber auch ein absoluter Fitness-Addict ist. Da hat sehr gut gepasst, also je 7,5% in die genommen. Für 100'000, genau, ja.
Genau. Aber die Bedingung war ja, wenn ich es richtig im Kopf habe, aus der Höhle der Löwen, dass du mehr Anteil brauchst. Weil sie haben, glaube ich, sehr bemängelt, in dem Konstrukt, wo du vorher eben erwähnt hast, hast du als eigentlicher Gründer und Geschäftsführer in dem Sinn, haben sie immer gesagt, hast du noch zu wenig Anteile in dieser frühen Phase, wo wir noch drin sind, und du müsstest mehr Anteile bekommen. Wie viel Anteil hast du zu dem Zeitpunkt noch gehabt und was ist eigentlich gefordert worden?
Ja, genau, das ist richtig. Eben, da hat auch das Setup, das wir uns entschieden haben, hat auch insbesondere der Lukas sehr schnell in der Sendung eigentlich rausgepickt und es ist relativ lange auf dem rumgeritten, zu Recht auch. Das war nachher sicher ein kritischer Punkt gewesen. Ich hatte damals 45%, der Incubator 25%. Und Agentur und Produktentwicklung je 15. So ist der Kuchen am Anfang aufgeteilt gewesen. Das heisst, ich hatte nicht einmal die Mehrheit gehabt. Aber es ist über Verträge natürlich geregelt gewesen, dass ich immer zumindest meine Entscheidung braucht, mein Go braucht, wenn wir irgendetwas machen. Mhm. Das ist schon so ABV geregelt gewesen. Aber trotzdem von den Anteilen haben sie sich natürlich etwas anderes vorgestellt, dass ein Gründer normalerweise, keine Ahnung, etwa vielleicht 60-70% hat. Dass eine Agentur und eine Produktentwicklung beteiligt sind, haben sie nicht so cool gefunden. Wir sind einfach gesagt, hey, die Agentur hat irgendwann ihren Job gemacht, das Branding steht für die Schweiz, sie sind lokal in der Schweiz, weißt, wenn wir in die UK gehen, in die USA gehen, dann brauchen wir eine lokale Agentur. Kann nicht sein, Mirko, dass du die Agentur überhaupt oder mit so viel beteiligt hast. Das Thema ist auch eher so viel. 15% sind schon eher viel. Mhm. Und auch Produktentwicklung, wenn Produkte mal abgeschlossen sind, warum sollten die noch einen Anteil an der Firma haben, weil irgendwann, ja klar, du machst schon mal ein neues Produkt oder ein Update, aber es kommt jetzt nicht so jede Woche wieder gefühlt etwas Neues raus. Die zwei Themen haben sie extrem, haben sie nicht cool gefunden. Was sie aber wieder cool gefunden haben, ist der Incubator, wie gesagt, dort erfahrene Leute drin hat von Focus Water Rivella. Da haben sie schon sehr cool gefunden, dass der auch dabei ist. Normalerweise Incubator so in der Branche 20-25% ist eigentlich okay. Das heisst, wir mussten einfach ein bisschen Prozent müssen umschiften von Agentur und Produktentwicklung zu mir. Und dass ich einfach wieder eine Mehrheit habe, sagen wir irgendwie 60-70%, ist einmal das angestrebte Ziel gewesen, intern bei uns. Und jetzt kannst du dir natürlich vorstellen, wenn du, wenn du 15% von meiner Firma hast und ich sage dir, du, wir müssen jetzt, du musst mir deine Anteile geben. Ich habe auch kein Geld gehabt, um die zu kaufen, weil ich bin all-in gegangen, ich habe schon sechsstellig investiert, kein Statement. Da gibt natürlich schon interne paar Diskussionen, wenn da der Investor sagt, hey, wir müssen da Prozente umschiften, oder? Und entsprechend haben wir die Diskussionen dann auch müssen, intern führen.
Ja. Die Podcast-Folge wird gesponsert von der Across Advisory. Ich habe zu der Across Advisory gewechselt, weil mir Marco schon in unserem ersten Gespräch so viel Potenzial für unsere Buchhaltungsprozesse können aufzeigen konnte, dass es eigentlich klar war. Er kann mir helfen, Buchhaltungen so zu optimieren, dass ich deutlich weniger Zeit brauche, um das gleiche Ergebnis zu erzielen. Ich habe gemerkt, dass der Markus seinen Job als Treuhänder ganz anders versteht. Er will nicht einfach Handlanger sein vom Staat und den Ämtern, sondern er will dein Unternehmen wirklich verstehen und Prozesse so optimieren, dass du dich aufs Kerngeschäft kannst konzentrieren. Aktuell bietet sie dir als Hörerin vom Podcast an, komplett kostenlos während maximal 2 Stunden deinen Jahresabschluss 2023 zu analysieren und dir Potenzial aufzuzeigen, dass du bereits im 2023 legal Steuern einsparen kannst und deine Buchhaltung ready ist fürs 2024. Alle Infos findest du in den Shownotes.
Also ich glaube auch, also eben, das musst jetzt du sagen mit der Erfahrung von jetzt, oder in dem Moment, in dieser ganzen Frühphase bist du froh, hast du Produktentwicklung und Agentur vielleicht in-house, eben weil du es nicht extern musst zahlen. Aber an einem gewissen Punkt ist es halt einfach extern, wäre es viel günstiger und viel flexibler, wie so einen grossen Anteil in-house abzugeben dran, oder wenn du jetzt internationalisieren willst. Produktentwicklung kannst du einkaufen, Agenturleistung kannst du einkaufen, wenn du nicht zufrieden bist mit der Agentur, gehst du zu einer nächsten. Ganz in der Frühphase hast du das Geld dafür nicht, oder? Und darum hast du irgendwie das als super Deal betrachtet, aber im Wachstum und mit dem Grossdenken ist einfach der Anteil irgendwann deutlich, deutlich zu gross geworden, oder? Jetzt habe ich einleitend schon gesagt, und auf den Prozess wollte ich eingehen, ich habe schon verschiedene Gründer und Gründerinnen im Podcast gehabt, die mal bei der Höhle der Löwen gewesen sind. Ich möchte jetzt mal auf den Prozess nachher noch im Detail eingehen. Eben, du hast einen Deal bekommen mit Bedingungen. Was passiert am nächsten Tag? Er ist nicht zustande gekommen. Wie lange ist die Phase nachher, bis du weißt, okay, er kommt trotzdem nicht zustande? Weißt du, also so, wie läuft es am nächsten Tag ab? Du gehst dort raus, du freust dich, du hast einen Deal, du hast aber auch gewusst, die Bedingungen könnten kritisch werden jetzt in deinem Fall. Wie ist es nachher weitergegangen?
Ja, das ist eigentlich mein grosses Learning aus dieser ganzen, vor allem Höhle der Löwen-Geschichte und was ja jedem Gründer, der dort hingeht, möchte ich eigentlich mit auf den Weg gehen. Oder du musst dir vorstellen, mein Mindset war, ich gehe dort rein und hole mir einen Löwen und hole mir die Kohle und laufe dort raus mit einem Deal, dass wir damit werben dürfen, dass wir auch bekannt aus der Höhle der Löwen bei 3 Plus sind. Das heisst, alle meine Anstrengungen, alle meine Arbeit, mein Fokus war nur gewesen, auf den Tag, auf den Moment, um den Deal zu holen. Das ist das eine, und das musst du sicher auch haben, aber gleichzeitig darfst du nicht vergessen, was machst du am nächsten Tag, weil wenn du einen Deal überkommst, heisst ja dann nicht einfach, der Handschlag dort ist nicht einfach, okay, am nächsten Tag kannst du Kontoangaben schicken und das Geld kommt, sondern am nächsten Tag startet eigentlich ein Prozess, der nennt sich ja Due Diligence, Unternehmensprüfungsprozess, wo sie mal anschauen, hey, hast alles, was du gesagt hast, in der Sendung stimmt das auch alles? Wie sieht das Setup aus? Man lernt einmal die anderen Gründer auch kennen, falls es noch mehrere sind, die nicht in der Sendung sind. Also alle Aktionäre reden mal mit denen. Man muss einmal einen Businessplan einreichen, einen Finanzplan einreichen, einen Marketingplan, ein Pitch-Deck und so weiter und so fort. Und ganz ehrlich, ich habe mir gar keine Gedanken gemacht, was passiert am nächsten Tag. Sprich, ich bin auch gar nicht ready gewesen für den Prozess. Wir haben gewisse Unterlagen auch noch gar nicht gehabt, nicht aufbereitet gehabt. Ich habe meine Presse, die ist sensationell gewesen, die ist gut gewesen, die ist on point gewesen, aber die Unterlagen, die ich nachher am Investor muss schicken, die haben wir gar noch nicht gehabt. Also ich habe die nicht gehabt, ich habe mir gar keine Gedanken zu dem gemacht. Und dann so am nächsten Tag kommt so die Freude und dann aber auch, jetzt musst du aber noch weiterliefern. Also jetzt geht es ja erst richtig los, oder? Weil ihres Ja in der Sendung ist eigentlich das Commitment für Due Diligence-Prozess. Das heisst, ja, ich schaue mir da mal genauer an. Und das haben sie natürlich dann entsprechend auch wollen machen. Bei uns war aber natürlich das grosse Thema gewesen, okay, die grosse Bedingung, das ist die einzige Bedingung, war gewesen, eben Aktionärstruktur müssen wir anpassen. Die zweite war, sie haben natürlich auch eine Listung wollen sehen, also wie viel Umsatz machst du 2023. Und das war für uns immer schwierig gewesen, zu beantworten, weil gerade wenn du in unserem Business bist, im Handel, im Retail, ist schon ein Unterschied, ob du eine Coop- oder Coop-Pronto-Listung hast oder ob sie nicht hast. Mhm. Weil du hast Anzahl Verkaufspunkte, das sind Coop Pronto 320, bei Coop irgendwie 900. Wenn du die hast, kannst du mal irgendwie auf Excel etwas zeichnen, wo ein bisschen Hand und Fuß hat, wie viel du als Umsatz machst. Wenn du die nicht hast, machst du aber fast keinen Umsatz, weil online und über Gyms machst du jetzt nicht grosse Mengen. Und von dem her war es für uns schwierig gewesen, zu dem Zeitpunkt haben wir noch gar keine Listung gehabt. Schwierig war, einen Businessplan überhaupt zu entwickeln. Und auf der anderen Seite haben wir die Aktionärstruktur gehabt, wo wir müssen viele Diskussionen führen. Und beide Sachen sind relativ lang gegangen, bis wir die geregelt haben. Also wirklich Monate. Mhm. Da haben wir nicht geschafft, einfach so zack, die Probleme zu lösen. Eine Liste kannst du zwar einfach kaufen, aber du musst schon noch wissen, ob es funktioniert. Du musst jemanden überzeugen, bis das umgesetzt ist, geht es im Moment. Und auch die internen Strukturen sind heavy gewesen zum Umsetzen. Wir haben dann da angefangen, Vorschläge entwickeln, machen und tun. Und das Problem ist aber gewesen, dass es mega lang gedauert hat und ich, und das ist auch mein Fehler, und auch ein wichtiges Learning, Kommunikation mit den Löwen, mit den Investoren. Ich habe denen, mein Ziel war, ich würde Lukas und Felix Pfanne fertig jetzt alles auf den Tisch legen. Der Businessplan, der Marketingplan, die neue Firmenstruktur, dass die Firma frisch saniert ist, wir haben keine Schulden, dass alles picobello ist, dass sie nur noch sagen, passt aber. Und da hat, ich habe mir nicht eingestehen, um sie eigentlich in den Prozess wie mitzunehmen, dass sie ja können auch helfen, weil sie sind ja selber auch Unternehmer. Und das bin ich ja auch gewesen, sie sind nur schon viel weiter. Also ich hätte eigentlich müssen sie wie integrieren in den ganzen Prozess, mich mit ihnen ansitzen auch und das Firmenkonstrukt bereden, dass wir ihnen mal sagen, hey, wir haben den Finanzplan noch gar nicht, wir können den noch gar nicht machen. Und da habe ich alles, meine Kommunikation ist wirklich stillgestanden nach Höhle der Löwen. Und da war ein riesen Fehler gewesen im Nachhinein. Ich hatte dort privat eine schwierige Zeit gehabt, ein paar Sachen privat bei mir gewesen. Plus hat bei mir nochmal so den Moment eingesetzt, dass wir an einem Punkt gewesen sind, wo wir auch schon viel Nice kassiert haben. So, du kannst nicht meinen, du machst das Produkt und kommst einfach in alle Kanäle gerade rein, sondern die sagen viel, ja, interessiert mich nicht, schreibe ich gar nicht zurück, melden sie sich dann wieder. Ich hatte so eine Phase gehabt, nach Höhle der Löwen, wo ich mir sage, boah, das wird schon schwierig, die 200'000 langen auch nicht, mega lang, da braucht man noch mehr Geld. Und vor allem so, was ist, wenn das nicht funktioniert? Du schaffst mit fremdem Geld, bis jetzt ist immer dein eigenes Spielgeld eingesetzt und wenn das halt weg ist, ja, dann muss ich blüten. Aber bei mir hat es irgendwas ausgelöst, dass ich gewusst habe, ich muss jetzt anfangen, mit fremdem Geld zu arbeiten. Da habe ich irgendwie Angst, Respekt davor gehabt. Und da alles, die ganze Kombi, der Cocktail hat dazu geführt, dass ich einfach, dass ich mich zu wenig darum gekümmert habe, um die Investoren auch gekümmert habe, sie on board, dass sie mitnehmen in den Prozess. So dass man irgendwann, sie natürlich auch gesagt haben, ja, du, was läuft jetzt, was ist jetzt los bei euch, oder?
Warum hören wir monatelang nichts? In dem Fall ist es für uns gestorben, das ist nicht gerade vertrauensbildend in dem Sinn, oder?
Ja, genau, es ist wie in einer Beziehung, oder? Wenn du jemanden kennenlernst, und so gewisse Red Flags dann eigentlich auftauchen, oder? Und Red Flag ist sicher, hey, mangelnde Kommunikation, mangelnde Transparenz. Wie gesagt, ich will alles rein, das ist schon da, was ich machen wollte. Ich wollte wirklich eine pfannenfertige Lösung rein, vorlegen. Und für das habe ich einfach zu lange gebraucht. Und dann irgendwie habe ich ein bisschen Angst gehabt davor, eben mit dem fremden Geld zu arbeiten, ein bisschen geschämt dafür. Wir sind ja noch gar nicht ready. Und da hat der letzte Schreiber dazu geführt, dass wir gesagt haben, okay, nein, dann, sie gesagt, nein, möchten wir so natürlich nicht machen. Was absolut verständlich ist, weißt du? Und das ist wirklich nicht 100% auch, meinem Team gegenüber auf meine eigene Kappe, weil ich bin einfach wirklich nicht ready gewesen für das. Und das ist ein riesengroßes Learning, für mich gewesen. Bin ich dankbar dafür, dass ich das dürfen machen. Und bin jetzt auch aber nicht unglücklich, dass es nicht zustande kommt, weil du musst dir auch vorstellen, eigentlich hättest du gerne in dieser Phase einen Investor, der dich in viele Kanäle hineinbringt, oder? Und in der Schweiz hat es ja nicht so einen klassischen Food-Investor drin, wo weißt du, sagt, ich habe jetzt, wir bringen die, wie in Deutschland, der Ralf Dümmli bringt die 10'000 Filialen rein, das wäre mein Traum gewesen, oder? Aber eben, das ist in der Schweiz ein bisschen anders und darum ist es okay, so wie es ist, für sie passt es, für uns passt es und vor allem wir haben viel davon mitgenommen. Learnings.
Wie lange ist es dann gegangen, eben, bis du das definitive Nein in dem Sinn gehabt hast, wo sie gesagt haben, look, im Fall, das mit dem Deal ist gestorben. Einfach, weißt, was ist das für ein Zeitpunkt gewesen? Nach Aufnahme?
Ich denke schon bei 4 Monaten, 3-4 Monaten sind das schon gewesen. Ich glaube 4 Monate, schon lang, ist wirklich lang gegangen, bis wir da mal Lösungen in petto haben und eben durch meine Unsicherheit ist es noch länger gegangen und die spürst auch, dass ich ein Investor wie ein Gründer, der immer noch voll brennt für das Ganze, wo sagt, ich gehe da voll durch, ich pauke da durch, was ich auch über 2 Jahre lang habe können und gemacht habe, aber mir hat es dann so eine Phase auch gegeben, wo ich so wie meine Handbremse ein bisschen angezogen habe und da konnte ich auch nicht mehr voll dahinterstehen. Also ich kann auch nicht mit fremdem Geld arbeiten, wenn du nicht mehr 100'000% für deine eigene Idee dann brennst, wenn du weißt, du hast immer so im Kopf, es wird schwierig und du hast so irgend so ein Gefühl, wo dir sagt, hey, nein, irgendwie ist es nicht. Und da habe ich irgendwie in mir rein gehabt, das Setting nicht gestimmt hat, dass jetzt da sich nicht richtig anfühlt, zu dem Zeitpunkt auch die Investition anzunehmen. oder zu machen. Und darum, wie gesagt, ist es okay, wie froh ist es so gekommen, wie es jetzt gekommen ist. Weil es hat Türen und Chancen für etwas Neues wieder geöffnet.
Das Krasse ist ja, dass wie lang die Zeit ist zwischen der Aufnahme von «Die Höhle der Löwen» und der Ausstrahlung. Also das ist ja eine ewige Zeit, je nachdem. Ich weiß es gar nicht, 6 bis 9 Monate zwischen denen, je nachdem.
Ja, wir haben im März aufgenommen und dann im November ist ausgeschaltet worden. Sie brauchen recht lange, glaube, zum Schneiden und die Texte und alles drüber legen. Also ja, es ist ein halbes Jahr.
Ja, also sogar ein bisschen mehr, irgendwie 7 Monate. Ja. Das heisst ja, du hast bei der Ausstrahlung, wird dann erzählt, du hast einen Deal. In der Zwischenzeit ist klar, der Deal findet nicht statt. Und eben im November war die Ausstrahlung. Wir haben jetzt bei der Aufnahme anfangs oder Mitte Januar. Mittlerweile ist es ja auch so, eben, du bist eigentlich nicht mehr als Geschäftsführer dabei, im Gegenteil. Ich glaube, nach dem ganzen Prozess, eben, ihr habt jetzt bei dem Statement restrukturiert, die Anteile neu verteilt, aber du bist in einer ganz anderen Rolle. Wie sieht denn das heute aus und warum bist du zurück? Eben, du hast vorher schon erwähnt, du bist irgendwie nicht mehr voll dabei gewesen. Du bist aber immer noch beteiligt. Also es gibt ja dann den Moment, wo du sagst, hey, schau, im Fall, ich glaube nicht mehr, ich gehe ganz raus. Das hast du ja gleich nicht gemacht. Also wie sieht es denn heute aus und warum?
Wichtig ist noch zu sagen, es ist nicht so, dass ich nicht mehr, dass ich nicht daran glaube. Ich glaube, es ist einfach ein schwieriger Markt. Es wird nicht einfach, es wird schwierig. Ich glaube, das Produkt hat eine riesen Chance, der Brand auch. Da wird gut kommen. Einfach meine Rolle ist eine andere, weil gerade für die Phase, oder ich bin gut, mir kannst du irgendeine Idee geben und ich bringe das hier auf den Markt. Und ich bringe die zu ersten Kunden. Ich habe für mich festgestellt, das ist genau meine Passion eigentlich. Ich bin aber nicht der, wo nachher wahrscheinlich das Ding irgendwie aufeskaliert und die Klaviatur, die du an Kompetenzen mitbringst, die du für diese Phase musst haben. Das ist mir so irgendwie so persönlich bewusst geworden, wo meine Stärken sind. Weil dann habe ich schon so viel Mal bewiesen, dass ich von einer Idee bis zur Marktreife und ersten Kunden, dass ich das kann. Aber nachher hinaus muss es eigentlich wie jemand anders machen. Und dann haben wir eigentlich in den Verhandlungen sind dann, haben wir sich auch natürlich intern mal damit beschäftigt, wer will jetzt und wer kann zukünftig, wird mit wem zusammenarbeiten. Und dann haben wir eigentlich intern gesagt, hey, wir müssen, da so viel passiert ist und wir keine neuen Investoren auch anborden, wir brauchen eine komplett neue Firmenstruktur. Und da ist schon einiges einfacher, wenn du etwas komplett Neues machen willst, als innerhalb von der bestehenden einfach so Prozente hin und her zu schieben. Und dann haben wir mit vielen Leuten geredet, die könnten in Frage kommen, die mich könnten unterstützen oder das könnten übernehmen und in die nächste Phase quasi bringen. Und dann haben wir wirklich einen riesen Glücksfall, und zwar der ehemalige Head of Marketing bei Focuswater. Ich habe ja schon den Gründer bei Focuswater dabei gehabt, der Leif. Und jetzt ist noch der Andreas Egli dazugekommen, der nach der Focuswater-Übernahme von Rivella 3 Jahre noch bei Rivella Senior Brand Manager war für Focuswater. Hat etwas Eigenes gesucht, hat etwas, sich selber weiterentwickeln auch und hat Statement cool gefunden und hat auch die Agentur cool gefunden. Und so ist dann gekommen, dass er jetzt das Projekt für die nächste Phase übernimmt. Er hat Focuswater schon gross gemacht oder mitgeholfen gross machen. Das wird er jetzt bei Statement wieder machen. Das ist sein Bereich, den er gut kann. Also ab da, wo alles eigentlich schon steht, die Pfanne fertig ist, das in die Massen rauszubringen. Und jetzt ist er mit der Agentur zusammen noch, also die grossen beiden Aktionäre sind sie zwei, er als Geschäftsführer und die Agentur, wo das ganze Branding macht, was natürlich am Anfang eben schon brauchst, oder? Marketing, Kommunikation, Branding und so weiter. Von dem her komplett verschlankt mit den zwei Aktionären und die alten Aktionäre, wo ich jetzt auch dazu gehöre, wir bleiben noch mit einem kleinen Anteil mit dabei und sind natürlich zum Beispiel auch an einem Exit noch mit beteiligt, übergeben das Projekt jetzt aber so und sind natürlich alle aber auch gleichzeitig noch bereit und interessiert für Statement können zu arbeiten, einfach in einem anderen Verhältnis, im Auftragsverhältnis, in einem beratenden Verhältnis und ich bin natürlich als Kopf und Gründer von dieser Brand immer noch sehr daran interessiert, dass das zum Fliegen kommt. Ja. Und was noch wichtig ist, vielleicht auch genau, das Konzept ist ja so, kommt von mir, oder? Da meine private Passion für Fitness und für den Lifestyle, von dieser Plant-Powered Ernährung, dass ich im Verwaltungsrat gleichzeitig auch noch bin und wirklich kann strategisch an den Produkten noch viel, an der Strategie kann mitreden und kann Inputs geben, weil ich sicher am nächsten bei der Zielgruppe dran bin. Das war ein ganz wichtiger Schritt auch gewesen, dass man gesagt hat, ich bleibe im VR, auch für einen zukünftigen Investor, dass man dass der Gründer nicht einfach ausgestiegen ist. Ich bin mehr aus persönlichen Gründen ausgestiegen. Mir hat es persönlich auch gut getan, jetzt den Schritt zu machen, mich ein bisschen zurückzunehmen. Und ich fühle mich extrem wohl in dieser Rolle.
Cool. Jetzt machst du etwas ganz anderes, oder? Also das ist noch so eine Rolle, die du nebenbei machst, aber nicht mehr 100% Job, wie es vorher war. Was machst du heute? Was sind die nächsten Projekte? Und was ist so ganz aktuell das, wo du dran bist?
Ja, genau. Also nach dem Ganzen, wo wir wirklich mal eine Lösung gefunden haben, ist mir schon mal eine riesen Last von mir abgefallen. Weil du bist ein Job, eben, du hast viel Geld investiert, du hast eine krasse Reise hinter dir. Es ist viel passiert und jetzt haben wir wirklich eine super gute Lösung gefunden. So bin ich mal ein bisschen oben runtergekommen. Also haben wir gesagt, okay, jetzt habe ich jemanden, der sich mal um das kümmert, der das operative Geschäft an die Hand nimmt. Ich kann einfach mal so ein bisschen runterfahren. Habe natürlich die Übergabe natürlich gemacht mit dem Andi Egli. Sind wir jetzt noch dran, wir haben heute noch einen Termin beim Distributor auch, was so die Intros machen und so. Und für mich war es auch mal so, ich musste Geld verdienen, unbedingt. Ich habe monatelang keinen Lohn gehabt. Ich habe mich ja sechsstellig, mich natürlich bin ich in der Kreide, bei gewissen Menschen, wo natürlich auch noch ein Ballast ist, wo du ein bisschen anfangen zurückzahlen. Das heisst, ich habe mal wirklich einfache Jobs angenommen, ein Promo-Jobs angenommen, bin ich am Arbeiten gewesen, bei Powerfood habe ich noch mein Wissen im Bereich Ernährung, bei den Kunden ein bisschen weitergehen, Stores, für Eikos, Philipp Morris habe ich noch Projekte machen können. Also so ein bisschen kleinere Projekte zum Geld verdienen und einfach mal bewusst auch zu sagen, hey, nicht gerade sofort wieder etwas Neues gründen. So bin ich eigentlich immer gewesen, bin vom einen ins nächste, in die nächste Gründung reingestüchelt und jetzt mehr so mal Zeit nehmen und mal schauen, was passiert. Und interessanterweise ist schon wieder etwas passiert. Im Bereich neues Startup oder neue Produkt-Projektidee mit einem guten Freund von mir zusammen sind wir eigentlich so ein bisschen drauf gekommen. Wieder im Bereich Ernährung, aber Protein und so geht es eigentlich immer um den Körper. Und was ich glaube, das größte Problem von der heutigen Zeit ist die mentale Gesundheit. Also Gesundheit fängt ja eigentlich im Kopf eigentlich an, im Geist, in der Seele. Wenn du dich innerlich gut fühlst du ja äußerlich dann gut. Umgekehrt ist meistens ein bisschen schwierig oder gefährlich, wenn du auf dem Aussen gut aussiehst, aber es innen dran nicht stimmt. Und ich glaube, das ist ein riesen Problem in der heutigen Zeit und wir müssen uns dem Thema widmen. Wirklich geistige Gesundheit, also im Bereich Nahrungsergänzungsmittel, wenn wir da mal anfangen und sind jetzt da im Überlegen, eine Plattform zu bauen, wo wir mal alle Produkte aggregieren, um dich innerlich, also dir Stress zu nehmen, dir Ängste zu nehmen, dich glücklich zu machen und so weiter und so fort. Da sind wir jetzt am Schauen. Wir sind gerade in der Namensfindung auch und ich mache das mit einem guten Freund zusammen. Es wird eine 50-50-Geschichte sein, also nicht irgendwie mehr Leute involviert sein. Und das Essentielle für mich, es wird E-Commerce sein, D2C. Ich mache nichts mehr, wo es jemand dazwischen hat, wo du so eine krasse Abhängigkeit hast, ja, von irgendjemandem, von einem Mikro oder einem Go. Weil da ist ein riesiger Pain und da möchte ich mir sicher nicht mehr antun.
Also das heisst, ihr wollt das aggregieren, also bestehende Produkte auf eure Plattform bringen und über eure Plattform vertreiben und jetzt nicht im ersten Schritt selber ein Produkt entwickeln in der Richtung, sondern wirklich einfach bestehende Produkte nehmen und die verkaufen, dass es so eine zentrale Plattform gibt für den Endkunden, wenn er irgendwie will, Nahrungsergänzungsmittel zum Thema mentale Gesundheit kaufen. Richtig verstanden?
Genau, okay. Genau. Wir möchten uns bewusst entschieden, nicht ein eigenes Produkt zu machen, weil es gibt wie noch gar keine Anlaufstelle. Wo gehst du an, wenn du sagst, hey, ich möchte einfach innerlich, mental irgendwie fitter werden, ich möchte mehr Power entwickeln. Wo gehst du an? Da landest du sehr fragmentiert in verschiedenen Bereichen vielleicht. Vorbild ist so ein bisschen wie Powerfood. Also aggregierst du ja schon mal alle Produkte und fängst im zweiten Schritt an, Eigenmarken zu machen. Das ist bei Powerfood, wie NO3. NO3 hat am Anfang auch alle Nahrungsergänzungsmittel genommen von allen Brands. Hat sich so einen Namen gemacht und jetzt findest du gar keinen mehr, jetzt findest du nur noch NO3. Also aus diesen aggregierten Produkten zu lernen, auch was ist gut, ein Ashwagandha zum Beispiel oder Tribulus oder Maca, wo wir dann so Hype-Produkte sind für mentale, geistige Gesundheit, dass man die dann auch in eigenen Produkten mit dem eigenen Brand dann mittel- oder langfristig kann umsetzen, aber nicht gerade so anfangen. Ich möchte zuerst mal testen, funktioniert okay. Wie holen wir Leute über welche Kanäle, wie konvertiert der Ganze und dann im zweiten Schritt aus dem Wissen aus eigene Produkte zu formen, um dann das D2C, überall Performance Marketing, Social Media, Google, können abzuverkaufen. Ja.
Perfekt, viel Erfolg dabei. Jetzt haben wir noch, jetzt haben wir noch so 10 Minuten Zeit, um wieder zurückzugehen. Du hast mir im Vorgespräch gesagt, eben, du bist eigentlich auch schon, du bist so oder so seit 15 Jahren selbstständig und immer unterwegs. Du hast auch im Interview schon erwähnt, eben, es hat jetzt noch nie den Exit gegeben, wo du nachher gefunden hast, du kannst nichts. Eben. Im Gegenteil, du hast ja jetzt eher Schulden, wie du es gesagt hast, aus dieser Zeit mit Statement, wo du noch musst zurückzahlen. Was hast du alles probiert? Und was ist vielleicht, zähl mal auf, was du alles probiert hast. Und dann gehen wir auf die Sachen, auf die zwei Sachen kurz ein bisschen tiefer in, das, was bis jetzt am besten funktioniert hat und das, was am schlechtesten funktioniert hat.
Ja, also mir kommt immer das, mein grösstes Herzensprojekt ist einmal so einen, vor etwa 8 Jahren, hat es so eine Phase gegeben, wo Abo-Commerce ein riesen Hype-Thema war. Es hat damals Glossybox gegeben, also so Schminkartikel im Abo. Und dann hat es damals, was eine lustige Geschichte ist, dass der Lukas Speiser hat ja damals angefangen mit Sextoys im Abo. Und ich habe damals angefangen mit Kinderspielzeug im Abo. In Deutschland hat es schon ein Brand gegeben, Wummelkiste hat das geheißen, wo du jeden Monat eine Spielbox überkommst. Wäre etwas übrigens wahrscheinlich für dich. Also Eltern, die Kinder haben im Alter von 3 bis 12, können eine Box abonnieren. Die hat jeden Monat ein neues Thema gehabt. Und je länger das Abo genommen hast, desto günstiger ist die monatliche Box gewesen. Und jeden Monat hat es eine Box gegeben mit einem Thema. Hollywood, Fasching, Ostern. Und dort sind alle Sachen drin gewesen für 3 Spiel- und Bastelprojekt, also alle Materialien, da hast du nichts mehr verkaufen, du hast die Spielsachen selber gebaut mit dem Kind zusammen, das Kind hat selber gebaut und hat nachher selber damit gespielt. Sensationelles Produkt, hat es geliebt, hat 13 Boxen dürfen selber entwickeln und etwa 500 zahlende Kunden dürfen gewinnen. Nachher habe ich einen strategischen Fehler gemacht, dass ich das outgesourced habe oder eine andere Brand von Deutschland, die mich quasi übernommen hat. Sonst hätte das auf jeden Fall vom Produkt her super gut funktioniert. Und habe dann aber nicht mehr zurück können auf meine eigene Brand. Ich angefangen habe, die deutsche Brand zu importieren. Also die hat dann nicht mehr Wuschelkiste, sondern Tollerbox plötzlich geheissen. Und ich habe dann, die Tollerbox ist in Deutschland dann leider insolvent gegangen und ich habe nicht mehr können zurück auf Wuschelkiste oder nicht mehr wollen, sodass dann das gestorben ist. Aber das wäre ein sensationelles Produkt gewesen.
Also du hast dort nur schnell, du hast selber aufgebaut bis auf 500 Kunden. Und was hast du nachher konkret gemacht und was sind damals die Überlegungen gewesen? Warum hast du dann gefunden, du gehst jetzt, du machst da mit der deutschen Seite weiter, anstatt dass du selber einfach gesagt hast, ich mache es gross. Nur schnell, ich habe es noch nicht genau verstanden, was du dort gemacht hast.
Es ist viel Information in kurzer Zeit gewesen, genau. Musst dir vorstellen, ich habe alles allein gemacht. Also du musst die Box jeden Monat ein Thema finden, jeden Monat 3 Bastelprojekte finden, jeden Monat alle Materialien einkaufen, verpacken und Anleitungen zu diesen Produkten machen. Das habe ich allein gemacht, nebst dem Verkauf, dem Vertrieb, der Buchhaltung, Logistik, alles. Und in Deutschland hat es 2 Brands gehabt. Die sind schon viel grösser gewesen, die hatten Fernsehwerbung gehabt, die hatten ProSieben dabei gehabt als Venture Capitalist oder als Mediapartner. Und die haben dann gesagt, okay, was entlastet mich maximal? Ja, wenn ich eine Box fix fertig könnte übernehmen, weil der Inhalt von dieser Box zu machen ist heavy gewesen. Und dann habe ich in Deutschland gesagt, Jungs, Schweizer Markt ist schwierig für euch, ich habe schon eine Kundenbase, ich tue das umswitchen, also liefert mir 500 Boxen jeden Monat von euren Boxen und ich bin euren Schweizer Hub und verkaufe eure Boxen meinen Kunden. Und habe so Zeit, um auf diesen 500 5'000 Kunden zu machen. Das war mein Plan gewesen. Und das hat auch, glaub, gut funktioniert. Leider ist es aber so gewesen, dass die deutsche Firma insolvent gegangen ist, weil sie größere Finanzierungsrunden von mehreren Millionen nicht gemacht haben, weil es auch für sie damals als Gründer nicht mehr gestimmt hätte. Mhm. Und somit habe ich plötzlich keine Boxen mehr bekommen von ihnen, weil sie fertig sind und habe dann in der Schweiz leider das Projekt auch müssen begraben. Die Alternative wäre gewesen, dass ich wieder zurückgehe auf meine eigene Marke und das habe ich mir selber und meinen Kunden dann auch nicht mehr wollen antun. Und lustigerweise habe ich den Lukas eben genau zu dieser Zeit auch kennengelernt, der heute bei Statement hat investieren wollte. Habe ich damals schon kennengelernt, weil sie damals Sextoys im Abo gemacht haben und mir Spielzeug im Abo. Ist das ein bisschen nahegelegt und so habe ich mit ihnen nochmal ein Meeting gehabt, mit dem Alan und dem Lukas und wir haben uns über die Themen unterhalten. Und ja, Jahre später ist jetzt aus ihnen mit Amorana ein riesiger Case geworden. Hätte ich vielleicht damals angefangen, aus dem Abo einfach Spielzeug zu kaufen, hätte man das vielleicht auch irgendwo geschafft, aber ich bin dort rausgegangen, sie haben weitergemacht. Ja, und so, so kann es manchmal eben gehen. Und so können sich aber auch dann den Weg wieder kreuzen, Jahre später bei anderen Projekten.
Was hast du sonst noch so gemacht? Hast du noch andere Beispiele? Eben, du hast gesagt, 15 ja. Jahre immer wieder etwas Neues. Ja. Eben nie etwas mega lang durchgezogen, oder? Immer dann wieder gemerkt, okay, aufs Nächste.
Ja. Genau, ja, es ist wirklich maximal so 2-3 Jahre ist einmal gegangen, bei Wuschelkiste ist damals, hat die da mit der Boxen nicht mehr geklappt. Eines von meinen grössten Projekten wir haben uns überlegt, was kann noch Nespresso im Bereich Kapselsystem, also Maschine mit Kapsel drin, was könnte man nebst dem Kaffee noch aus so einer Maschine rausbringen? Es hat einmal eine Phase gegeben, wo Tee ein grosses Thema war. Das hat nie wirklich gut funktioniert, da sieht man heute wenig. Aber unsere Idee war damals, Nahrungsergänzungsmittel auf Knopfdruck aus einer Maschine rauszubringen. Also, wie mischst du in einer Kapsel, in einer grossen Kapsel, irgendwie Proteinpulver und kannst auf Knopfdruck in einem Gerät in die Proteinshake rauslassen. Weil das wäre für viele User mega cool, wenn du die High hättest. Das wäre für viele Gyms mega cool, mit den nicht so grossen Automaten müsstest du ins Gym einstellen, sondern so ein kleines Maschinen, die könntest du rein tun. Und so haben wir eine Maschine entwickelt, wo wie ein Espresso, hast du eine Kapsel rein tun und unten dran ist dein Proteinshake, dein BCA-Drink, dein Vitamin-Drink rausgekommen. Und haben die Maschine wollen industrialisieren und wollen bauen, um die nachher können vertreiben. Und das ist natürlich noch ein viel grösseres Unterfangen, produktionstechnisch gesehen, als was wir jetzt mit Lebensmitteln gemacht haben, nämlich bau mal eine Maschine. Und dann vor allem, wie kommt nachher das ganze Pulver in die Kapsel rein, weil das ist auch nicht gerade so ein Standardprozess, also da haben wir, das sind 6-stellige, 7-stellige Beträge, Investments haben wir dort gehabt, wo wir in die Technologie investiert haben. Was es heute auch noch gibt, also die Maschine wird es geben, ich bin aber dort auch nicht mehr dabei, an den Anfang darf ich mitbegleiten, aber irgendwann war dort eine schwierige Phase gewesen, wie es nicht weitergegangen ist, weil wir nicht haben können produzieren, weil unser Produzent gesagt hat, er kann uns Garantieleistung nicht anbieten, also die Maschine hätte 2 Jahre heben du musst eine Garantie abgeben und die Maschine hat die Kapsel in dieser Maschine vibriert, wie so eine Schallzahnbürste haben wir die Kapsel vibrieren lassen und so hat das Wasser mit dem Pulver sich vermengt und der Produzent hat gesagt, er kann uns die Vibrationen nicht garantieren, dass Lötstellen, kleine Schräubchen eben locker werden innerhalb von 2 Jahren und hat das Risiko nicht auf sich genommen und dann ist das ganze Projekt auf einen Klapp mit Patent einfach nichtig gewesen, weil er da nicht bauen konnte. Und so ist dann auch mein Ende bei dem Projekt gewesen. Ja.
Also, ohne jetzt nicht zu treten, aber es klingt so, es gibt ja in jedem Projekt immer Phasen, die schwierig werden, oder? Also ich meine, am Anfang bist du voll motiviert, es läuft etwas, du kommst vorwärts, aber irgendwann kommst du ja an den Punkt, wo gefühlt über Wochen, Monate, wo es einfach nicht vorwärts geht, wo Rückschlag um Rückschlag kommt, das wird, garantiere ich dir fast, ja auch bei deinem nächsten Projekt, beim E-Commerce-Brand so sein. Warum hast du das Gefühl, dass du in Zukunft dann den Punkt gleich einmal überstehst? Weil zum etwas ja gross machen, musst du ja genau in dieser Phase dranbleiben. Oder, und wenn du immer in dieser Phase dann wieder aufgehst oder weiterziehst, weil du sagst, okay, ich suche das Nächste, was vielleicht einfacher ist. Du hast ja auch festgestellt, es ist eben nie einfacher geworden. Es hat ja immer wieder einen Punkt gegeben, wo du gemerkt hast, okay, jetzt stehe ich irgendwie wieder an und nur von diesen Erzählungen, ich kenne dich sonst überhaupt nicht, so an dem Moment bist du meistens dann geflüchtet. Hast du gesagt, okay, ich mache nicht mehr weiter, ich will wieder das Nächste machen. Das wird bei jedem Projekt kommen. Warum ziehst du das nächste Mal durch?
Ja, das finde ich einen mega guten Punkt, so wie du sagst, was du erzählt hast. Da hat etwas, ja. Das ist eine Art, wie du es gesagt hast, flüchten, oder du hast kommst an einen Punkt, wo es ja, für dich einfach nicht mehr weitergeht, und du sagst, du müsstest ja dann sagen, okay, ich gehe jetzt da voll durch, das gehört wieder zu, oder du sagst, hey, nein, hat nicht sollen sein. Und ich habe mich tendenziell eher für den Punkt dann entschieden, hey, aber nein, es passt irgendwie nicht, das schaffen wir nicht. Das kann ich so nachvollziehen, dass das gegen aussen auch ein bisschen so wirkt. Ich glaube, entscheidend ist, in so einer Situation für mich immer war, wie ist denn das Setting von dem Unternehmen? Also, entweder bin ich allein gewesen, also bei Wuschelkiste habe ich ganz allein gemacht. dort hat man wie irgendwie auch mal jemanden gefällt, wo die durch so eine Phase irgendwo auch durchbringt, wo sagt, hey Mirko, das schaffen wir, weißt du was, der kommt wieder besser, ist so der Challenging Partner, der fehlt da, wenn du allein bist, oder? Du brauchst eigentlich wie jemanden, wo, wenn du eine schlechte Phase hast, wo dich dort rausholt, wo dir sagt, hey, gehen wir durch, das schaffen wir gemeinsam. Da habe ich bei gewissen Projekten nicht gehabt, weil ich habe immer allein gegründet gehabt. Und dann entsprechend in diesen Situationen vielleicht auch zu wenig stark gewesen und gesagt, ach, da glaube ich jetzt immer noch dran. Und bei anderen Projekten, wie jetzt Statement oder Nutri, eben die Kapselmaschine, dort ist einfach das Setting wirklich nicht optimal gewesen, weil da sind dann so viele Leute dran gewesen. Und wenn du dann so ein bisschen das Gefühl bekommst, dass es, dass du relativ viel machst und andere vielleicht ein bisschen weniger, und vor allem du das ganze Risiko auch trägst und so viel reingesteckt hast, dann findest du einfach dann aber einen Punkt so nicht mehr so geil, wie das Setting aufgeleistet ist, und bist dann auch wie ein bisschen froh, dass aus dem Setting vielleicht auch so durch einen radikalen Cut rauskommst, weil ich ja lange immer versucht, in bestehenden Settings Sachen zu optimieren. Aber manchmal musst du einfach sagen, hey, nein, du musst radikal irgendetwas verändern. Und das ist dann halt einmal immer ein radikaler Schritt gewesen, dass ich ausgestiegen bin oder ein neues Setting gesucht habe. Also das sind so, glaube ich, die zwei Punkte allein gegenüber dem Setting. Und wie ich es zukünftig machen würde, ich glaube, das ist ein Grundsatz für mich, ich würde nur noch gründen mit Leuten, die ich schon sehr gut kenne. Also mit, das ist mein Ziel, eigentlich mit Freunden etwas zu gründen, wo du so ein bisschen die gleichen Werte hast, wo du so ein bisschen die Persönlichkeit auch ein bisschen besser schon kennst, wo du eine andere Verbindung auch schon miteinander hast, nicht nur eine Geschäftsbeziehung. Und das wird jetzt spannend sein, ob es mal in dem Setting vielleicht gelingt. Ich glaube, es ist etwas Neues für mich, mit einem Freund zusammen gründen, die 50-50-50-Geschichte zu machen, dass beide gleiches Risiko haben, gleich viel einzahlen. Es ist genau gleich verteilt, klare Aufgabenverteilung, aber du bist das Zweite. Und ich denke, vielleicht ist da noch die Gründe. Ich glaube, ich kann es schon. Es ist nicht so, dass wir noch nie etwas angebracht haben, aber es ist einfach noch nie so ab durch die Decke gegangen. Und ich glaube nach wie vor, dass ich es schaffe. Ich bin jetzt 42 geworden, also langsam, gut, ja, schon ein bisschen Zeit, aber.
Du, ich glaube, also erstens kann natürlich sein, ich denke, auf der einen Seite ist es natürlich so, dass du Freunde ganz neu kennenlernst, wenn du plötzlich nicht nur Freunde bist, sondern mit denen zusammen schaffst. Und das kann gut kommen, muss aber nicht. Und du hast vorher ein Beispiel genannt, oder einfach eben irgendwie mit Amorana und dir gleichzeitig eine Idee gehabt, in einem unterschiedlichen Bereich, aber am Anfang beide an einem Punkt gekommen. Und ich bin mir fast 100% sicher, der Lukas und der Ellen, die haben beide auch x-mal das Gefühl gehabt, jetzt, hey, machen wir es noch weiter, oder? Wie machen wir es noch weiter? Und sind irgendwie mit dem Rücken zur Wand gestanden. Und vielleicht, weil sie zusammen gewesen sind und das Zweite gewesen sind, haben sie weitergemacht. Aber so im Grundsatz gibt es ja wie unterschiedliche Arten, ein Unternehmen zu bauen oder ein Unternehmen zu gründen und unterschiedliche Ziele. Und das eine ist natürlich, dass du ein Startup baust oder ein Startup gründest, wo du willst, gross werden, irgendwann einen Exit machen und so weiter. Und das bedingt, dass du das Team brauchst, dass du irgendwann Investoren brauchst, und du da mehr Leute hast, die mitreden. Und der Investor ist ja dann auch immer jemand, der einfach Geld bringt. Aber ein bisschen Know-how und so. Aber am Schluss bist du immer der, der dann am Krüppeln ist als Gründer. Und der Investor hat mit verhältnismäßig wenig Aufwand verdient er viel Geld, weil er halt schon Geld eingebracht hat, das Risiko selber einbringt. Aber nicht mehr Arbeit und Ertrag ist ja dort nicht mehr gekoppelt miteinander. Das ist so die Start-up-Seite. Und die andere Seite, und das kann ja vielleicht auch etwas sein, ist das, was meistens meiner Meinung nach bei dieser Start-up-Bubble vernachlässigt wird, ist eigentlich so das Gründen von einem KMU, von einem kleinen, nachhaltigen, erfolgreichen, organischen Unternehmen, wo organisch wächst, wo weiter wächst, wo vielleicht nicht die Wachstumssprünge hat von 10x in 2 Jahren, aber wo ja einfach halt so ist, dass du und dein Kollege davon leben können und das auch dann längt. Und von dort her kann es organisch wachsen und es kommen ja mal erste Mitarbeiter drinnen, oder? Und das ist meiner Meinung nach in dieser Startup-Bubble, die KMU-Geschichte macht eigentlich 95-98% von allen Gründungen, die es in der Schweiz gibt, aus. Aber in dieser Startup-Bubble wird das völlig ausblendet. Da hat man immer das Gefühl, ich muss, also wenn ich ein Unternehmen gründe, muss ich Investoren haben. Wenn ich ein Unternehmen gründe, muss ich Kapital raisen. Ich muss internationalisieren. Ich muss eine Idee haben, die den Markt verändert, oder? Und das ist ja überhaupt nicht so. Und das, vielleicht wäre das, du hast jetzt ganz viele so Ideen, so Start-up-Ideen gegründet und jetzt auch festgestellt, ja, wenn es dann darum geht, Fremdkapital haben, willst du das? Bist du der Typ für das? Oder vielleicht eben zu merken, nein, du bist der Typ nicht und das ist ja nicht falsch. Das gibt ja nicht richtig oder falsch, sondern es ist ja super, das zu wissen und dann in Zukunft vielleicht auch in die Richtung etwas aufzubauen, oder?
Ich glaube, es ist sicher entspannter, wenn du ohne Investor irgendetwas kannst, aufbauen. Das ist ganz ein anderes Setting. Es kann langen, oder? Eben, wer sagt, dass das muss? Ich glaube, das muss nicht so sein. Musst du ein bisschen vorne überlegen, halt, jetzt gerade bei E-Commerce zum Beispiel, warum? Ja, musst du einen Investor haben, wenn das gut kannst, das zweite davon leben. Ja, und du kannst einen Lohn auszahlen und eine schöne Marke kannst bauen, oder brauchst du vielleicht gar nicht mehr. Jetzt bei Statement oder bei Nutri, bei dieser Kapselmaschine, brauchst du natürlich auch ein bisschen Fremdgeld, außer du bist von der Heise gut ausgestattet, um so etwas, so einen Hosenlupf auch zu machen. Ich glaube, summa summarum ist aber auch ist wichtig, dass du eben da dranbleibst. Du brauchst auch immer wieder Leute, die an dich glauben. Mhm. Und du brauchst auch immer wieder so ein paar positive Nuggets auf dem Weg, wo du so ein bisschen so Meilensteine, wo du so ein bisschen erreichst. Also die grosse Vision, aber dann auch so kleinere Ziele. Und wie gesagt, immer wieder jemand, der an dich glaubt, oder das kann jetzt bei Statement ist ein Handelspartner gewesen. Dass einfach mal ein Hofer, ein Aldi gesagt hat, hey Moll, Mirko, finden wir es gut, das ist ein gutes Konzept, das probieren wir jetzt mal aus. Und da gibt dir natürlich auch selber als Gründer damit mal so eine Bestätigung, hey Moll, das ist super. Denn auch bei Höhle der Löwen habe ich super viel positives Feedback bekommen zu dem, was wir machen, zu meiner Person, wie ich es gemacht habe, wo ich angekommen bin. Das hat auch wieder einen mega Hype eigentlich ausgelöst und die Leute so weiterkämpfen. Also ja, ich glaube, du darfst den Glauben an dir selber auch nie verlieren. Und ich glaube, es ist auch wichtig, du musst auch privat in einem Setting sein, wo du einfach so ein bisschen einfach dich voll dem kannst widmen, oder? Du musst in deiner privaten Situation, finanziell, irgendeine Beziehung hast, dass da alles auch wirklich passt, dass du den Weg kannst gehen, weil der ist wirklich sehr steinig und der ist nicht einfach. Du verzichtest auf extrem viel. Ich weiss, die 10 Jahre kommen meine Kollegen zu mir an und sagen, Mirko, wieso gehst du nicht einfach mal normal arbeiten? Mhm. Wieso machst du das nicht einfach mal? Wieso tust du das immer an, oder? Und ich sage ihnen immer, das ist meine Leidenschaft und ich könnte gar nicht mehr für jemand anderes arbeiten. Ich gehe den Weg weiter, weil ich auch an mich selber glaube, dass ich es einmal schaffe. Und vielleicht genau mal der Punkt, den du jetzt vorhin auch angeschnitten hast, dass ich den hier brich und einfach dann in so einer Phase, wo es halt besonders schwierig wird, wo so entscheidende Momente sind, dass ich dort einfach auch weitermache. Ja? Ich würde mir das selber wünschen und hoffe, dass das bald wieder eintrifft. Ja.
Ich wünsche dir, dass das dein Geschäftspartner ist, dein Kollege, der das jetzt mit einem neuen Projekt macht, das wir zusammen machen, dass ihr dort wirklich gemeinsam da durchkommt und eben dann auch, wenn es meint, schlecht geht, der andere Hand, wo ihn aufzieht und nicht umgekehrt. Und insofern, hey, merci vielmals für das mega spannende Gespräch. Wir sind deutlich über eine Stunde jetzt schon dran. Mega, mega spannend gewesen. Und für alle, die bis jetzt zugelassen haben, unbedingt bitte die Podcast-Folge auch Kollegen weiterschicken. Sagen wir heute 3 Kolleginnen und 3 Kollegen, dass der Podcast kann weiter wachsen. Tun dann abonnieren auf den Plattformen, wo ihr schaut. Machen eine Bewertung auf Spotify oder Apple Podcast, das hilft mir extrem. Und Mirko, die letzten Worte gebühren dir. Was hast du noch zu sagen zum Abschluss?
Ja. Ganz wichtig ist noch, wir haben natürlich noch etwas für Zuhörerinnen und Zuhörer, nämlich einen Gucci-Code, einen Rabattcode für statement.ch. Haben wir miteinander
noch ausgehandelt. Stimmt, habe ich vergessen jetzt in dem Gespräch. Ja, gut, sagst du das.
Genau, und zwar habe ich das Ding Mies Ding 10 genannt. Also unter www.statement.ch kann man mit dem Rabattcode Mies Ding 10 10% auf eine Bestellung bekommen und kann alle unsere Produkte testen, wo wir jetzt drüber geredet haben. Also pflanzliche High-Protein-Produkte. Tun wir da mal etwas Gutes. Probieren es mal aus. Und bin ich sehr gespannt auch aufs Feedback, wie es deiner Community gefällt.
Ich freue mich auch darauf. Danke vielmals. Sorry, habe ich es vergessen. Hey, dir noch ganz, ganz einen schönen Tag und wir hören uns, gell?
Dir auch. Merci. Ciao, ciao. Mach's gut. Auch mit dann. Tschüss.
Das war es auch schon mit dieser Podcast-Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich würde mich außerdem extrem freuen, wenn du auf meine Webseite www.mach-deis-ding.ch wirst gehen und dich dort in mein Newsletter einträgst. Damit kann ich dich über neue Folgen und Themen, die dir helfen, dein eigenes Ding zu starten, informieren. Nochmal danke vielmals fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge vom Mach Dein Ding Podcast. In diesem Sinne, alles Gute und bis dann, dein Nico.